Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer weiteren neuen Folge Okay Cool trifft, dem Format hier bei Okay Cool, in dem ich, Dom Schott, freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch einladen. Und auch dieses Mal war das der Fall. Ich hatte zu Gast Petra Fröhlich, die, glaube ich, hier ganz, ganz vielen Menschen ein Begriff sein könnte, denn sie gehört wohl zu den bekanntesten Gesichtern des deutschen Spielejournalismus. In den 90er Jahren ist sie eingestiegen in die Welt der Berichterstattung über Spiele und Spielkultur. Und zwar, genauer gesagt, 1995, da ist sie als feste Redakteurin eingestiegen ins Team der PC Games. Die PC Games werden hier sicherlich auch einige Menschen kennen, eine der ganz alten Zeitschriften, nicht der allerältesten, aber doch der älteren Riege an Zeitschriften, die sich um Videospiele und Spielejournalismus drehen. Von 95 bis 2000 war sie dann Redakteurin, dann stieg sie zur Chefredakteurin auf, erst in Zusammenarbeit mit Kollegen und dann ab 2010 noch einmal 4 Jahre lang in Eigenregie. Dann, ganz spannend, ein Bruch in ihrer Biografie, wenn man so möchte. Sie fuhr, wie sie im Podcast dann auch so schön sagen wird, ein letztes Mal den Rechner runter bei PC Games und verabschiedete sich dann in die Selbstständigkeit, nahm sich so ein Jahr zum Experimentieren und rief dann ein neues Magazin, ein neues Online-Magazin ins Leben, ein Branchenblatt, und zwar die Gameswirtschaft. Ein ganz lustiger Name, weil Wirtschaft in meiner Heimat in Süddeutschland zweierlei Bedeutung hat. Einmal natürlich wirtschaftliche Belange, Zahlen, Einkommen, bla bla bla. Und zum anderen hat es was, ich sag mal, mit Gastronomie zu tun. Darüber werden wir auch im Podcast sprechen und auch generell über alles, was zwischen diesen Meilensteinen, die ich jetzt für euch skizziert habe, so passiert ist. Es war nämlich unheimlich spannend, mal mit dieser Person zu sprechen, die schon seit Jahren mir immer mal wieder begegnet, deren Namen man ja auch kennt und die auch sehr aktiv ist in dieser Branche, in dieser Welt des Spielejournalismus. Und ich kannte sie vorher noch gar nicht, weder persönlich noch irgendwie mal beruflich Kontakt gehabt. Und deswegen war es toll, dass sie meiner Einladung gefolgt ist und wir mal so ein bisschen sprechen konnten. Und zu besprechen gab es tatsächlich eine ganze Menge. Also wir haben zum Beispiel gesprochen, wie es denn damals Anfang der 90er für sie so war, in eine Welt hineinzukommen, die noch viel, viel, viel stärker als heute geprägt war von Männern. Spielejournalismus war überwiegend beherrscht, dominiert von Männern. Wie es dort für sie war, dann in einer Redaktion anzufangen und auch zwar schon mit einiger Erfahrung unterm Hut, aber doch ganz neu in dieser Welt des Redakteurdaseins. Darüber haben wir gesprochen. Über die Beziehung zur PR von ihr, einmal als Redakteurin, dann aber auch später als Chefredakteurin, wie sie da die Balance bewahren musste zwischen ihrem Team und der journalistischen Integrität eines PC Games Magazins. Und auf der anderen Seite auch die Kontakte zur Entwicklungsbranche zu bewahren, also zu den Menschen, die die Spiele machen und vertreiben. Auch das war hochinteressant. Ja, und dann haben wir über die Gameswirtschaft gesprochen. Und am Ende stelle ich hier eine Frage, die ich schon seit 2 Jahren mit mir herumgeschleppt habe. Ich will jetzt eigentlich gar nicht so einen üblen Teaser hier lassen, aber ich will es auch eigentlich nicht verraten. Also, ich lasse jetzt einfach den Teaser da, könnt ihr selber anhören, das passt nämlich auch so wunderschön ins Gespräch am Ende. Aber ihr könnt euch auf jeden Fall vielleicht als kleinen Fluff mitnehmen für diese Folge. Die Frage, die ich ihr stellen wollte, hatte ich ab der ersten Minute im Kopf und habe dann eine Stunde lang immer im Hinterkopf überlegt, kann ich sie das jetzt fragen, kommt das komisch, ruiniere ich damit die Stimmung des Gesprächs, und dann habe ich es gemacht. So. Genug Teaser, ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dieser Folge, diesem Gespräch zwischen Petra Fröhlich und mir. Ich habe gesehen, in der Vorbereitung übrigens, als ich mir mal angeguckt habe, also ich kenne dich natürlich und deine Arbeit, aber ich glaube, ich kenne dich viel weniger als viele meiner vielleicht älteren Branchenkollegen und Kollegen, weil wir quasi aus unterschiedlichen Generationen kommen und auch auf unterschiedliche Wege in diese Branche reingekommen sind. Mhm. Und bei meiner Vorbereitung habe ich was super Spannendes gesehen, und zwar, ich habe gelesen, du bist in Schwabach geboren und aufgewachsen. Mhm. Und dann habe ich mal geguckt, Schwabach ist gerade mal 2 Stunden Stunden von meinem Heimatstädtchen entfernt. Das heißt, du bist aus Mittelfranken und ich bin aus Unterfranken. Wir können uns quasi heimattechnisch ein bisschen die Hand geben.
Das stimmt, aber bei dir hört man den Dialekt gar nicht so wie bei mir. Bei mir ist es ganz, ganz schlimm. Also bei mir ist es ganz oft, dass ich irgendwo in einen Raum reinkomme und irgendwie zwei Sätze sage und dann heißt irgendwie schon, sag mal, du bist doch hier aus der Region hier um Nürnberg oder so. Ich kann das ganz schlecht irgendwie verbergen.
Ja, willst du es denn verbergen oder ist das was, wo du gemerkt hast, ach komm, das ist so ein Signature-Ding, so, das ist in Ordnung, wenn die Leute da an mich denken?
Offen gestanden, das ist der Grund, warum ich keine Podcasts betreibe, weil das tatsächlich schon sehr speziell ist. Also diesen Dialekt mag man oder man findet ihn irgendwie ganz komisch, weil irgendwie ganz prominente Menschen wie jetzt der Lothar Matthäus oder so oder der Markus Söder und so, die haben ja alle diesen ganz komischen Dialekt oder Alexander Herrmann, die haben alle diesen fränkischen Unterton. Und das ist zwar ein bisschen peinlich im Fernsehen tatsächlich, wenn man das so sieht, weil immer das die harten Konsonanten verschluckt werden. Aber
ja, das ist nämlich auch so spannend. Da legst du übrigens einen Finger in eine Wunde von mir, ohne es zu wissen. Und die ist zum Glück auch nicht besonders schmerzhaft, aber sie ist aktuell. Und zwar habe ich nämlich festgestellt, also wie du sagst, ich zum Glück, also weil ich persönlich bin froh, dass ich Hochdeutsch spreche, aber es gibt genug Menschen, die sagen, das ist ein wunderschöner Dialekt. Aber ich bin froh, dass ich da so rauswechseln kann. Aber ich habe manchmal noch genau diese Momente, die du gerade beschrieben hast, dass ich aus einem P ein B mache und aus einem B ein P. Und mir ist das jetzt in letzter Zeit erst aufgefallen. Und ich mache hier sehr viel mit Podcasts und dann gab es so ein paar Wochen der Verunsicherung. Ich habe letztens jemanden zu Gast gehabt, der kam aus, und jetzt sage ich es mal richtig, Achtung, der kam aus Bremen, aber ich habe eine Stunde lang Bremen gesagt. Und es hat mich so, hat ihn so irritiert, hat mich so irritiert und daran arbeite ich jetzt gerade so ein bisschen.
Sehr schön.
Ja, also aber ich finde es schön. Es ist so ein Stückchen Heimat, dass ich hier kurz durch dich hören kann, das ist doch auch ganz nett. Und was ich aber eigentlich fragen wollte, war bei Schwabach, wie ist denn Schwabach eigentlich so? Wie ist es in Schwabach aufzuwachsen? Ich stelle mir das so ähnlich vor wie bei mir. Also Wertham am Main ist der Ort, den ich da gegoogelt habe als Referenz. Kennst du den?
Bin ich schon mal durchgefahren tatsächlich. Ja, ist da nicht dieses große
Wertheim Village.
Genau, Wertheim Village ist da. Ja, das sieht man immer von der Autobahn, man denkt, man ist mitten in Disneyland.
Ja,
mit diesen Türmchen und so.
Ganz seltsame Architektur. Und da ist eben alles wunderschön behütet, alles ist sauber, alles ist auch irgendwie super durchkorrekt. Alle Menschen gucken so ein bisschen aufeinander, aber oft leider auch gar nicht so auf die angenehme Art, sondern auch auf die Art so, oh, was haben denn die Nachbarn eingekauft und so, in die Tüten wird reingeschaut. Wie war es denn in Schwabach?
Ja, tatsächlich bin ich in einem kleinen Dorf aufgewachsen in der Nähe von Schwabach, also nicht direkt in der Stadt, sondern tatsächlich mitten auf dem Land in der Provinz, quasi auf dem so halb auf dem Bauernhof meiner Großeltern. Und da wurde dann ganz rituell alle paar Wochen mal ein Schwein seiner Bestimmung zugeführt. War alles sehr, sehr schön. Aber es war ganz, ganz, ganz großartig, weil man natürlich dann auf dem Traktor mitfahren durfte und bei der Heuernte dabei sein konnte und Kühe füttern und irgendwie Kälbchen und Schweine. Also tatsächlich wie im Landwirtschaftssimulator, nur in echt. Und das war an sich eine richtig coole Kindheit, weil wir eigentlich den ganzen Tag draußen verbracht haben. Und es hat sich eigentlich erst dann geändert, als ich den ersten PC hatte, so mit, weiß nicht, 12, 13, haben wir uns schicksalhafterweise für einen PC entschieden bei Phobis, hießen die. Die gibt es, glaube ich, gar nicht mehr, diese Kette. Und da stand zur Auswahl entweder ein Mac, ein Amiga 2000 oder ein PC. Und dann hieß es, wenn Sie damit arbeiten wollen, dann kaufen Sie doch einen PC. Das ist auch für die Schule super.
Was ja,
die größte, Lüge der Neuzeit ist. Und dann haben wir den PC gekauft und dann war es irgendwie ein bisschen vorbei, so mit dem draußen herumtollen, sondern da war dann nur noch irgendwie MS-DOS und GW Basic Lernen angezeigt und ein bisschen schade. Aber mei, so hat sich das dann geändert. Aber die Kindheit selber war ganz, ganz, ganz großartig, weil man da halt tatsächlich komplett ab war vom Schuss und tun und machen konnte, was man wollte. Es war großartig.
Ich finde es ja wahnsinnig spannend, dass du jetzt gesagt hast, das war ein bisschen schade, weil ganz oft hört man ja die Geschichten, wenn Menschen, die später irgendwas mit Videospielen beruflich zu tun haben, erzählen von ihrem ersten Kontakt mit dem PC oder mit irgendwelchen Spielen. Das ist dann ganz oft so ein heiliger Moment von biblischen Ausmaßen. Dann wird gesagt, oh, und da begann die große Leidenschaft. Und du sagst jetzt so mit recht nüchternen Worten, ja, leider. Wie kommt das denn?
Naja, das war natürlich ein PC und da war mit Spielen nicht so viel. Der hatte eine Herkules-Grafikkarte, die konnte, ungefähr gar nichts. Also da war mit normalen Spielen, so mit EGA, VGA-Grafik, was man damals hatte, überhaupt gar nichts zu wollen. Also er war völlig ungeeignet für Spiele. Insofern war es am Anfang tatsächlich sehr viel Betriebssystem lernen und irgendwelchen Systemdateien rumfuhrwerkeln. Also es hatte an sich jetzt nicht viel mit Videospielen zu tun, weil alle anderen in meiner Klasse hatten ja einen coolen Amiga 500 oder noch einen C64 zum Teil oder einen Atari ST. Und ich war da ein bisschen außen vor und konnte auch nicht die Sicherheitskopien tauschen. Das war ein bisschen schwierig tatsächlich dann als so ein Alien, der einen PC hatte. bisschen schwierig. Und machte aber nichts. Mit der Zeit hat man den PC dann aufgerüstet und dann konnte man auch die ersten Spiele tatsächlich nutzen. Aber es hat sich dann erst geändert, dann so, weiß nicht, mit 15, 16, da hatte ich so einen 386er PC, der konnte schon ein bisschen mehr. Und da hat dann tatsächlich auch die Schreiberei tatsächlich angefangen im Zeitraum so mit 15, 16, ja.
Ja, das ist ganz spannend. Das habe ich auch gelesen, dass du quasi ja schon als freie Autorin unterwegs warst, bevor du richtig ins Berufsleben eigentlich dann eingestiegen bist. Wie, also so viele Fragen. Ich fange vielleicht mal da an. Zum ersten, wie kommt man in den 90ern an diese Aufträge ran? Weil heute denke ich natürlich, klar, wenn du eine Idee hast, ne, du suchst das Impressum bei den Webseiten raus, schreibst du E-Mail und sagst, hallo, hier ist meine Idee, was haltet ihr davon? Wie war das dann in den 90ern? Hast du dann bei den Heften im Impressum die Post? Also, ich habe keine Ahnung. Bevor ich mich blamiere, ich frage dich einfach.
Das war bei mir ein bunter Mix aus Zufall und Glück tatsächlich. Ich habe als Schülerin tatsächlich schon ein paar Artikel eingereicht bei Zeitschriften, aber damals noch ganz honorige PC-Magazine wie DOS International oder PC Praxis, also die ganz großen, und habe einfach stumpf nachgefragt. Aber dann tatsächlich in den Spielebereich bin ich dann gekommen. Da habe ich zufällig während einer Fahrt nach Hause im Radio gehört, dass ein Verlag in Nürnberg nach freien Autoren sucht. Und da habe ich dann so einen Schmierzettel genommen und habe dann die Telefonnummer drauf gekraxelt. Und wenn ich da die Nummer falsch aufgeschrieben hätte, wäre die Story an dieser Stelle auch schon zu Ende. Dann wäre eigentlich schon Schluss hier, könnte man auch zuklappen. War aber richtig, habe ich dann da auch tatsächlich beworben. Und dann haben die gesagt, ja klar, mach mit. Das war damals die PC Games, die 92 gegründet wurde und da erst, weiß nicht, 3-4 Monate alt war. Und die haben zu dem Zeitpunkt, weiß nicht, 2 Dutzend freie Autoren beschäftigt. Alles Quereinsteiger, keiner mit einer vernünftigen Ausbildung natürlich, weil das ja alles so wilder Westen war. Und dann habe ich quasi nach dem Unterricht, bin ich ja schön mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zum Verlag gedüst, habe dann meine Testmuster abgeholt und bin nach Hause, habe die dann getestet, wie man damals gesagt hat, und nicht besprochen wie heutzutage, und habe dann Text und Bilder auf Diskette im Verlag wieder abgegeben und so lief das dann ein paar Jahre. Und dann nach dem Abitur, dass ich dann parallel gemacht habe, wollte ich eigentlich studieren, tatsächlich so Richtung Journalismus, war schon immer mein Herzenswunsch. Ich wollte eigentlich so Wirtschaftswoche, Handelsblatt, irgend sowas in die Richtung. Und dann hat der Chef damals von dem Verlag gesagt, weißt du was, Petra, studieren kannst du ja später immer noch. Das ist die zweite große Lüge in diesem Podcast. Passiert auch nie, kannst du später immer noch, macht kein Mensch. Und hat dann gemeint, du kannst eigentlich sofort jetzt hier loslegen. Und das war natürlich hier wie ein Sechser im Lotto, weil wo gibt's sowas, dass man quasi ohne Volontariat, ohne Ausbildung, was auch immer, sofort bei dem damals größten PC-Spielemagazin einsteigen konnte? Und das habe ich dann auch gemacht, sehr zum Missfallen meiner Eltern, die das irgendwie gar nicht mal so cool fanden, und habe dann tatsächlich meinen ersten Arbeitsvertrag dann unterschrieben als gewöhnliche Redakteurin bei dem Magazin, habe dann glaube ich August 95 habe ich da angefangen tatsächlich und war dann da über 20 Jahre. Am Schluss habe erst 2014 da aufgehört und habe da wirklich alle Stufen durchgemacht, die der Verlag zu bieten hatte. PC-Zeitschriften und Nintendo und Xbox und PlayStation und World of Warcraft-Magazine, also das komplette Sortiment durchgemacht, mit zum Teil auch sehr, sehr großen Teams, zwischenzeitlich 30, 40 Leute waren da in der Abteilung. Also das waren so diese Hochzeiten. Und PC Games ist am Anfang natürlich analog zur PC Player damals und zur GameStar dann später total gewachsen. Die hatten jeden Monat neue Auflagenrekorde tatsächlich. Und es hat einfach einen Heiden Spaß gemacht, da in dieser Zeit dabei zu sein.
Du hast schon gesagt, dieser Wunsch, Journalismus, irgendwas damit mal zu machen, das zu studieren, diese Richtung dich zu entwickeln, den hattest du da schon lange. Weißt du noch, was dich damals am Journalismus faszinierte? Weil da gibt es ja ganz verschiedene Gründe, sich für diesen Berufsweg zu entscheiden. Ob man jetzt viel mit Menschen arbeiten möchte, ob man wirklich die Welt so gut man kann ein Stück verbessern möchte oder aus vielen anderen Gründen. Was war denn deiner?
Also ich habe vor einiger Zeit mal so ein altes Freundschaftsbuch gefunden, das man ja in diesen weiß ich, in der Grundschule, glaube ich, fängt das so an, wo man so teilt, wo man reinschreibt, was ist dein Lieblingssportler und dein Lieblingslied und so. Und da war tatsächlich, weiß nicht, in der dritten oder vierten Klasse hatte ich da schon reingeschrieben, mein Berufswunsch, ich möchte gerne Journalistin werden, tatsächlich. Also schon zu einer sehr, sehr frühen Zeit, wo andere Leute halt Profifußballer reinschreiben oder was auch immer, oder Astronaut, habe ich da Journalistin reingeschrieben. Und es war offenbar dann schon sehr, sehr früh verankert und ich wollte tatsächlich irgendwas mit Text machen, weil das fand ich immer ganz gut. Ich konnte eigentlich mit so Belletristik, also so Romanen und sowas, konnte ich irgendwie nie was anfangen. Ich habe eigentlich schon immer und auch heute lese ich noch viel, viel lieber irgendwelche Fachzeitschriften oder irgendwelche, ja. Also ich lese sehr, sehr wenig, weiß ich, Fantasy-Literatur oder sowas oder Romane und sowas, sondern sehr viele Sachbücher und das ist eigentlich meine Welt. Ich war eigentlich schon immer so in dieser Nutzwertecke dran und das hat sich dann eigentlich bis heute fortgesetzt tatsächlich und hat mir immer Spaß gemacht. Und das war insofern ein Stück weit natürlich Zufall, dass sich da diese Wege gekreuzt haben mit dem Videospieljournalismus. Hätte dann auch ganz was anderes sein können. Vielleicht, wenn das alles nicht passiert wäre 1992, würde ich heute vielleicht bei irgendeiner, weiß nicht, Tageszeitung, beim Online-Portal irgendwie über die Energiepolitik schreiben oder über sonst was. Also insofern, ich war eigentlich immer in diesem Nutzwertsektor zu Hause. Ja.
Kam dir bei dieser Radiomeldung zum ersten Mal der Gedanke dann, ach guck mal hier, Journalismus plus Spiele, das wäre ja auch eine Idee? Oder hast du schon vorher gewusst von diesem Berufsfeld? Weil das habe ich hier auch schon einige Mal in den Gesprächen gehört mit Journalistinnen und Journalisten, dass sie erst auf die Idee kamen, dass es den Beruf überhaupt gab, als sie zufällig über so eine Anzeige gestolpert sind.
Das war tatsächlich in dem Fall Zufall, dass sich das so schön kombinieren hat lassen, dass man quasi auch neben der Schulzeit arbeiten konnte und auch nicht wirklich schlecht verdient hat in der Zeit. Also das war ganz, ganz erstaunlich. Ich glaube, heutige freie Autoren wären ganz, ganz begeistert, wenn sie quasi diese Kondition von damals alle mitgemacht hätten. Ja. Weil es hat sich ja seitdem schon massiv geändert, die ganze Finanzierung der Branche. Und also ich fand es damals richtig, richtig gut, hat dann zwischenzeitlich auch mal ein, zwei Bücher zum Thema Spiele geschrieben, so Jahresrückblicke und sowas und Tipps und Tricks Bücher. Also das hat mich da zu dem Zeitpunkt dann schon immer fasziniert. Ich bin auch nicht wirklich weggekommen. Also auch 2014, als ich bei PC Games oder Computec damals, dem Verlag, aufgehört habe und dann quasi meinen Rechner runtergefahren habe, hatte ich mir eigentlich fest vorgenommen, jetzt mal ein Jahr Auszeit und dann danach tatsächlich was ganz anderes machen. Also komplett raus aus der Branche. Also ich habe immer scherzhaft gesagt, weil ich immer gerne auch im Baumarkt unterwegs bin, ich mache jetzt lieber Obi statt Ubi. Und das war so der Grundgedanke und das Motto dahinter, weil ich gesagt habe, ich kann es einfach auch nicht mehr sehen, dass man nach FIFA 12, 13, 14, 15 und Assassin's Creed 1 bis 10 dann nochmal die ganze Chose weitermacht und ich wollte dann auch ganz dringend raus aus dieser Preview-Review-Mühle, Jahrzehnte gemacht hat. Und insofern hätte es auch gut sein können, dass ich auch komplett aus der Branche rausgehe, was komplett anderes mache. Ich fühlte mich zu dem Zeitpunkt auch noch jung genug, um das zu machen. Habe dann aber tatsächlich nach einem Jahr gemerkt, dass es nicht völlig, also dass es an sich ziemlich blöd ist, diese ganzen Kontakte und die Reichweite und so, die man hat und das ganze Netzwerk, dass man das einfach wegkippt und dann quasi alles nochmal von vorne aufbaut. Insofern bin ich da in der Branche geblieben.
Ja, bevor wir in die jüngere Vergangenheit gehen, ich habe noch eine Frage nochmal zu diesen ganz frühen Kapiteln, weil das ist so spannend, so mal zu hören. Du hattest auch so beiläufig gesagt, dass deine Eltern wenig davon begeistert waren, als du da mit dem unterschriebenen Arbeitsvertrag angekommen bist. Wenig begeistert, das lässt jetzt sehr viel Spielraum für eine Reihe von Reaktionen. Wie kann ich mir das vorstellen? Also gab es da Widerstand aus dem Elternhaus oder war es eher so ein mürrisches, naja, probier's halt mal und schau mal, wie weit du kommst. Weißt du das noch? Wie war das denn?
Wie die meisten Schülerinnen und Schüler gibt es natürlich auch bei mir Phasen, wo es in der Schule nicht wirklich super lief.
Ja, ja.
Und dann gab es tatsächlich auch ein paar Fächer, die mir überhaupt nicht lagen. Und ich hatte dann auch mal so eine Phase, wo ich überhaupt keine Lust mehr hatte auf Schule und wollte tatsächlich das Abi abbrechen, weil zu dem Zeitpunkt auch schon zur Debatte stand, naja, eigentlich kannst du bei dem Verlag auch so einfach einsteigen.
Ja, ja.
Und da war so, gab es also wirklich intensive Diskussionen. Braucht man dieses Zeugnis am Ende des Tages, diesen Abschluss, oder reicht nicht auch quasi mittlere Reife und eine kaufmännische Ausbildung, die ich zwischendurch gemacht hatte, reicht es nicht völlig aus, um da weiterzumachen? Und da gab es eben große Diskussionen, ob man dann quasi nach einem Jahr oder das eine Jahr, was noch gefehlt hätte, ob man das wirklich noch macht oder nicht macht. Im Nachhinein bin ich ganz froh, dass ich dann dabei geblieben bin. Das war zwar ein ziemlich übles ziemlich übles Abi am Ende des Tages, aber es wurde halt abgeschlossen und ja. Insofern hat danach auch nie wieder jemand danach gefragt. Also ja. Ich habe mich seitdem nie wieder irgendwo beworben und insofern war das an sich auch völlig wurscht, aber am Ende, es liegt jetzt hier schön im Ordner und man kann es an die Wand dängeln, aber es hat mir an sich jetzt nicht beruflich groß weitergeholfen.
Ja, verstehe. Und jetzt, auch das hast du schon angerissen, 95 war das dann, als du dann wirklich als Redakteurin dann richtig angefangen hast. Das ist eine Zeit, da war ich, lass mich nachrechnen, 6 Jahre alt. Da war ich 6 Jahre alt. Das heißt, da war ich noch weit weg davon, irgendwie bewusst irgendwas wahrzunehmen. Ich habe also vieles jetzt in den letzten Jahren, auch durch meine eigene Arbeit als freie Journalist, quasi nachgearbeitet und nachgelesen, wie denn damals so die Bedingungen in der Branche waren. Und da ist mir vor allem eines aufgefallen, das ist ja auch, also offenes Geheimnis wäre sogar noch eine Übertreibung. Also das war klar und ersichtlich, das war damals noch eine ganz schöne Männerdomäne. Im Gegensatz zu heute, wenn man heute in die großen Redaktionen vor allem guckt, die sind deutlich diverser besetzt im Gegensatz zu den 90ern. Und da frage ich mich jetzt so, dann fragte ich mich auch bei der Vorbereitung, wie hast du das denn so wahrgenommen? Also Mitte der 90er dann bei der PC Games als Redakteurin anzufangen, hat das in deiner Wahrnehmung irgendeine Rolle gespielt? Hast du das in deinem Arbeitsalltag irgendwie gemerkt? Wie war das für dich?
Das war ja damals ein Stück weit Wilder Westen. Das war eine sehr junge Firma mit sehr jungen Menschen, alle gerade erst aus der Schule raus, viele Studenten, die dann quasi den ersten Job hatten. Und es war im Endeffekt eine einzige große WG, also eine berufsmäßige WG.
Ja.
Die Leute blieben abends noch stundenlang, um im Netzwerk zu spielen. Wir waren im Kino, wir waren essen. Es war ja auch eine Zeit, wo in der Woche, weiß nicht, 2, 3 Entwickler vorbeikamen, samt Marketing und PR-Tross. Und die wollten abends natürlich auch bespaßt werden, indem man halt in ein Lokal geht oder in eine Bar und was auch immer. Und macht halt natürlich kein Mensch mehr, diese Roadshows. Die passieren einfach nicht mehr, dass dann, weiß nicht, ein Peter Molyneux vorbeikommt oder wie auch immer und dann das Spiel zeigt. Und dann geht's halt abends nochmal in ein Restaurant. Und da ging's dann immer sehr, sehr lange auch. Und es war alles eine große Familie, kann man sagen. Das war alles sehr freundschaftlich und sehr, sehr locker und sehr easy und völlig unkompliziert. Und nachdem das Ganze auch kommerziell erfolgreich war, gab es da auch nicht diese großen Debatten, die dann ab 2010, sage ich mal, dann aufkamen, wo das dann mit den Spielezeitschriften dann nicht mehr so toll lief, aufgrund des geänderten Medienverhaltens oder Nutzungsverhaltens. Aber damals war das halt tatsächlich, dass alles gewachsen ist und alles cool war. Und ich habe mich da tatsächlich sehr wohl gefühlt, muss ich sagen. Ich hatte nie das Gefühl, dass ich da irgendwie so eine Außerirdische wäre, die da so reinplatzt, sondern war einfach Teil dieser Redaktion. Und habe da auch all diese ganzen Stories, die man auch heute hört und liest, wie es Frauen zum Teil in Entwicklungsstudios geht, dass die sich ausgegrenzt fühlen oder gemobbt oder belästigt, da weiß der Henker was, hatte ich alles nicht. Insofern, ich kann da nichts beitragen zum Thema irgendwie Sexismus oder Mobbing, was auch immer. Vielleicht habe ich es auch einfach nicht wahrgenommen, kann ich auch sein, dass ich es einfach ausgeblendet habe. Aber ich kann mich da nicht entsinnen, dass es da in irgendeiner Form mal was gegeben hätte, wo man unter heutigen Maßstäben sagen würde, das wäre mal ganz schräg gelaufen oder ich habe auch keine Vorteile dadurch gehabt. Ich habe ganz normal meinen Job gehabt, gemacht und war Teil des Redaktionsteams. Und das Ich habe da nur beste Erinnerungen. Es wurde erst dann wirklich schwierig, als dann irgendwie die Zahlen mehr in den Mittelpunkt rückten und weniger die Redaktion. Und da wurde es dann schwierig tatsächlich. Also das war dann, da hat man dann sehr viel Zeit in Excel-Tabellen verbracht und in großen Sheets, wo dann die Auflagen und die Einnahmen und Anzeigen und Personalkosten und so weiter gegengerechnet wurden. Da wurde es dann anstrengend tatsächlich.
Ja, das war das. Oh, Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Ja. Und bis dahin war alles cool. Bis dahin hat man sich tatsächlich nur um das Produkt gekümmert und dafür gesorgt, dass halt ein möglichst schönes Heft entsteht und alle waren glücklich.
Dieser Fokus auf die Zahlen, das, wenn ich so, wenn ich es zeitlich verorte, das ist dann wahrscheinlich so auf den Weg zu den 2010er Jahren dann hin.
Genau, also als man dann quasi als Chefredakteur gleichzeitig auch noch, im Fußball würde man sagen, gleichzeitig auch noch Manager war, wo man dann quasi auch die wirtschaftliche Verantwortung für die einzelnen Objekte hatte und auch fürs Personal. Und das wurde dann sehr, 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 sehr anstrengend, weil man dann auch in ganz anderen Meetings saß und ganz andere Zusammenhänge mitbekommen hat. Und das war dann, ja, dann hat sich der ganze berufliche Fokus verändert, weil sich um die Inhalte dann Leitredakteure quasi gekümmert haben, die dann für die einzelnen Hefte zuständig waren. Die haben dann die Artikelplanung gemacht und die Artikel redigiert und Aufträge rausgegeben und so. Da war man dann ein Stück weit schon raus. Und man selbst hat dann quasi noch, nur noch, sag ich mal, Personal ein- und ausgestellt und sich um die Zahlen gekümmert und neue Objekte und war bei Anzeigenkunden dabei. Alles schwierig tatsächlich. Und das war dann natürlich nicht mehr, man hatte mehr Verantwortung, die Zahlen waren größer am Ende des Tages, die Budgets, die man betreut hat, aber es war ein anderer Job tatsächlich.
Würdest du dich dann zumindest Mitte der 90er so als People-Mensch beschreiben, also jemand, der in den Raum reinkommt, jetzt meinetwegen gerne am ersten Arbeitstag und sagt, so, ich bin mit euch allen jetzt befreundet, wie ihr denkt, jetzt alle kennen, oder bist du da mit einem ganz großen Respekt, wie es bei mir zum Beispiel damals war, bei meinem ersten Tag in der Redaktion, also da war ich aber mucksmäuschenstill, da war ich wirklich sehr bedächtig und musste erstmal mich ein bisschen dran gewöhnen an die Abläufe. Wie lief das denn bei dir? Warst du da sofort raumbeherrschend oder musst du diese
WG? Das ist überhaupt gar nicht meine DNA. Also ich bin in dieser Hinsicht sehr schüchtern und habe da sehr, sehr großen Respekt vor Menschen, die das schon eine Zeit lang länger machen. Und ich weiß noch, als ich da zum ersten Mal da die großen Namen der Spieleentwickler da, als sie zum ersten Mal vorbeikamen oder auch als ich zum ersten Mal quasi meine Helden der Jugend getroffen habe, was ich Bode Schneider und Heinrich Lenhardt und die ganzen Jörg Langer, die Heroen der 90er Jahre, die man eigentlich nur immer aus den Heften kannte. Und als ich dann plötzlich mit denen beruflich zu tun hatte, also Bode Schneider war ja damals bei Microsoft Xbox und der Heinrich Lenhardt war lange Jahre unser Auslandskorrespondent in den USA, das war für mich immer ein Hochfest. Also weil ich es fast nicht glauben konnte, dass die quasi mit mir in einem Raum saßen. Ja. Also das war für mich wirklich völlig unfassbar. Und es waren ja meine persönlichen Helden tatsächlich lange Jahre. Und insofern, ich habe das auch nie so empfunden, dass ich mich dann quasi in den Vordergrund stellen musste. Das war nicht mein Ding. Ich habe tatsächlich auch in den Heften immer das Editorial geschrieben und dann vielleicht noch ein, zwei Texte oder so. Aber ich habe da keinen großen Wert darauf gelegt, dass jetzt mein Antlitz alle zwei Seiten auftaucht. Das war nicht der Anspruch tatsächlich.
Bis zu dem Zeitpunkt hast du ja vor allem Texte geschrieben und die dann als freie Redakteurin abgegeben und da quasi, also der Text stand im Vordergrund und du warst da so, wie du auch gerade beschrieben hast, ja so ein bisschen hinter der Seite quasi gestanden. Jetzt kommt es aber ja auch im Zuge deiner Festanstellung immer mal wieder sicherlich zu Situationen, in denen du Interviews führen musstest. Weißt du noch, wie das für dich war? Plötzlich jetzt, du kannst jetzt nicht mehr einfach sitzen hinter einem Stück Papier, sondern sitzt jetzt wirklich in einem Gespräch, vielleicht sogar mit einem Entwickler, mit einer Entwicklerin, die du cool findest. War das schwierig für dich, dich an diese Situation zu gewöhnen?
Absolut, weil ich ja damals ins kalte Wasser geworfen wurde. Also ich habe meinen ersten Auftrag, der war auch schon relativ kurz nach Beginn der Festanstellung, hieß es ja, Virtual Active war das meines Wissens, die haben damals eine eine Tour gemacht durch mehrere US-Studios. Ich war noch nie in den USA zuvor, nie auf einer größeren Auslandsreise. Und dann hieß es ja irgendwie, hier sind die Tickets. Viel Spaß. Da war keiner dabei. Ich war dann quasi alleine in, weiß ich, in Chicago, Miami und noch in irgendeinem, hier Texas bei Free the Realms, damals die Duke Nukem-Leute.
Ach, krass.
Und dann saß man halt mit, wie hieß der, George Puzar, also der Duke Nukem-Mensch, saß man dann morgens im Diner beim Frühstück. Der hat sich dann hier die großen Pancakes bestellt und dann hat man da gequatscht. Gibt's heute überhaupt gar nicht mehr. Das kann man sich nicht mehr vorstellen, dass irgendwie Entwickler sich auch nur 5 Minuten mehr Zeit nimmt, als irgendein PR-Mensch vorgesehen hat. Aber damals hat man gesagt, ja, wir gehen essen dahin und Frühstück da und dann mittags kommen wir vorbei. Also das war sehr, 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 sehr strange. Und das war ein ganzer Tross von Journalisten aus 1000 Ländern und ich bin da halt quasi so mitgeschwommen. Und hat großen Spaß gemacht, habe sehr viel gelernt in sehr kurzer Zeit, also eine steile Lernkurve gemacht, weil halt keiner einen groß da angeleitet hat oder mitgenommen hat, sondern so, mach mal. Ja. Würde heute auch nicht mehr passieren, dass man einfach Leute sagt, hier, mach mal, fliegt mal eine Woche in den USA, abgesehen davon, dass es solche Trips gar nicht mehr gibt. Ja. Aber insofern, da wurde auch nicht wirklich aufs Geld geguckt. Da haben die ganzen Publisher tatsächlich halb Deutschland zusammengekarrt und die wurden dann in irgendein Land geschickt und dann wurde halt eine Woche lang recherchiert tatsächlich. Da war dann ein halber Tag irgendwie Studiobesichtigung und der Rest war dann hier zur freien Verfügung und Shopping und ja, Spaß. Aber das gibt es nicht mehr.
Da berührst du schon eine Frage, die ich dir auf jeden Fall unbedingt stellen wollte. Und zwar, das Bild des Spielejournalismus ist ja durchaus ein anderes, als der klassische Journalismus von sich hat. Und aus den Gründen, die du gerade schon angerissen hast, es besteht eine wesentlich engere Nähe zu der Branche der Entwicklerinnen und Entwickler. Die PR, die bemüht sich sehr um eine Nähe zu den Journalistinnen und Journalisten, damals noch stärker als heute in meiner Wahrnehmung. Und auch die Arbeitsweise ist im Spielejournalismus ja durchaus eine andere als im klassischen Journalismus, der sich mit anderen Themen wie Politik oder mit Wirtschaft beschäftigt. Mhm. Und jetzt hast du ja spannenderweise gesagt, du warst ja ursprünglich auf dem Trip, also ich sage jetzt mal, den richtigen Journalismus zu studieren und in diese Richtung zu gehen. War das für dich irgendwie eine Form von, also nicht nur Aha-Moment, sondern auch Konflikt, als du gemerkt hast, Moment mal, hier kommen die da immer bei uns in die Redaktion, dann sagen die, komm, wir gehen abends noch was essen und bei Auslandsreisen sind auch alle so freundlich zu mir. Gab es da mal so einen Moment, wo du gedacht hast, sag mal, was machen wir hier eigentlich? Oder, und das wäre, finde ich, vollkommen okay, weil mir ging es am Anfang genauso und ich glaube jedem anderen Menschen in der Rolle auch, dass man denkt, mein Gott, ist das cool, alle sind so nett zu mir. Wo warst du denn da so?
Ja, die Spieleindustrie, die tendierte immer zu diesem, wir sitzen alle in einem Boot. Ja. Das ist so eine Geschichte, die man damals auch sehr, sehr häufig gehört hat von Publishern und Spieleentwicklern. Alle waren gefühlt sehr nett zueinander. Mhm. Und wenn das dann tatsächlich mal zu einem Konflikt mit Blick auf Wertungen oder auf eine Beurteilung von Spielen gekommen ist, oder es war eine Seite weniger, als man irgendwie sich so vorgestellt hat, dann gab es immer fast schon persönliche Beleidigung. Und damals haben die Spielehersteller tatsächlich sehr, sehr häufig zum Telefon gegriffen, gerne auch mal eine Eskalationsstufe höher geschaltet, indem sie sich dann halt beim Chef beschwert haben und haben dann, um das auf Deutsch zu sagen, sich ausgekotzt, was man denn da schon wieder Böses über diese Firma geschrieben hat. Mhm. Würde heute kein Mensch mehr machen. Also ich kann mich nicht entsinnen, dass in den letzten Jahren tatsächlich mal führende große Publisher tatsächlich mal sehr beleidigt gewesen wären. Diese ganze persönliche Ebene, die es da gegeben hat, das rührte einfach daran, weil sich alle super gut kannten und alle ein super Verhältnis hatten. Und insofern, das war da auch schwierig. Aber ich habe in der Zwischenzeit auch mitbekommen, dass es in anderen Branchen ähnlich ist, also in der Automobilindustrie und so.
Ja.
Auch da ist eine sehr ungesunde Nähe, sag ich mal, zwischen der Presse und dem, was man eigentlich bespricht. Und das hat gar nicht mal so sehr was mit Anzeigen zu tun, sondern auch einfach mit der Frage, wer ist eigentlich bei der Vorstellung des nächsten Modells auf Mallorca dabei, ja oder nein? Also es ist weniger die Frage Inserate hin oder her. Das war damals bei den Spielemagazinen auch ähnlich, weil da ging es ja am Anfang sehr, sehr stark um Exklusivgeschichten, um exklusive Screenshots, Demos, die man auf den Disketten und CDs hatte. Das wurde ja alles handverlesen, ausverhandelt, was damit zu tun hat, wenn man eine Demo auf der Diskette oder der CD hatte, war alles sehr, sehr aufwendig und es ging alles nur über Beziehungen und dementsprechend war dann ja tatsächlich eine ungesunde Nähe. Das war alles eine große Familie sozusagen. Das hat sich dann erst mit der Zeit aufgelöst, nachdem auch, sag ich mal, branchenfremde Menschen in die Branche gekommen sind, die natürlich das etwas anders gehandhabt haben. Ja. Und dann hat sich das ein bisschen aufgelöst. Und heute ist es ohnehin ja komplett anders, weil die Firmen international aufgestellt sind und dann diese Kleinteiligkeit, die man hat mit eigenen deutschen Niederlassungen, so, das gibt's in der Form nur noch sehr selten.
Ich glaube, da sind auch wirklich tatsächlich viele Faktoren dafür verantwortlich. Auch zum Beispiel jetzt, dass Influencer als neue Faktoren existieren, die plötzlich ja auch enorm attraktiv sind für Publisher und dadurch automatisch ja auch Druck wieder von klassischen Redaktionen genommen wird, wenn man es positiv sagen möchte, weil das jetzt nicht mehr die einzigen entscheidenden Anlaufstellen sind. Aber jetzt nochmal ganz kurz zu dir. Und wie hast du dich dann darin gefühlt? Also in diesem Klima, dass du gerade beschrieben hast, weil ich muss da immer auch wieder an mich denken, ich hatte da wirklich, ich bin ja wesentlich später als du natürlich in diesen Beruf reingekommen, das war Anfang der 2010er Jahre, hatte ich meine erste Festanstellung in der Redaktion im Bereich des Spielejournalismus und da habe ich das auch noch erlebt, also mit dem alle sind scheiße nett zu mir und ich dachte, ich bin halt auch manchmal ein naiver Mensch, dachte mir, mein Gott, warum sind denn, also das ist ja der Wahnsinn, alle sind so lieb, das ist ja voll cool und ich dachte mir da sogar noch, das weiß ich noch ganz genau, bei den ersten Anspielevents, wo ich war, ich habe das auch noch alles so erlebt mit, man wird zu Hotels eingeladen, es gibt Abendessen und ich dachte die ganze Zeit, ach krass, ich komme von der Presse und die sind trotzdem so nett zu mir. Aber die Wahrheit ist, die sind genau deswegen nett zu mir. Und das habe ich erst realisiert, als ich dann, also ich sage jetzt nicht den Namen des Spiels, aber habe ich über ein Spiel einen Test geschrieben und habe richtig schlechte Wertung gegeben. Ich fand das furchtbar und habe das auch, also hoffentlich gut begründet. Und da kam mal 2 Stunden, nachdem der Test online war, der Anruf beim Chefredakteur durch und dann hieß es, so klappt das aber nicht hier. Und da wurde mir klar, verdammt nochmal, das ist im Grunde eine richtig manipulative Kacke hier. Und da war ich zu naiv. Und das war für mich echt so ein Moment, wo ich kurz dachte, das ist, also möchte ich überhaupt hier sein in dieser Branche? Das ist ja furchtbar. Und deswegen nochmal zurück zu dir, der Ball. Hattest du auch diesen Moment oder wie hast sich das bei dir entwickelt und bemerkbar gemacht?
Nachdem das von Anfang an so war, mit diesem familiären Umfeld, und man kannte die Leute, und die waren auch alle, also die Entwickler, Publisher, die waren auch alle paar Wochen, Monate tatsächlich mal in der Redaktion, oder man hat die besucht. Also der Draht war schon sehr, 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 sehr eng. Und insofern hat man sich da auch gar keine großen Gedanken gemacht. Aber natürlich, davon kann sich ja niemand freisprechen, ist da immer so diese Schere im Kopf, weil man denkt, was tue ich dem armen Menschen an, wenn ich dem jetzt irgendwie eine ganz knallige Formulierung hier auf dem Latz knalle. Man hatte tatsächlich immer diese, da hängen ja Schicksale dran, da hängen Arbeitsplätze dran. Diese Wertungen waren ja damals wirklich entscheidend dafür, wie viele Stück ein Mediamarkt oder ein Saturn bestellt. Das ist nicht wie heute, wo da ganz andere Faktoren eine Rolle spielen, aber damals war das wirklich relevant, ob ein Spiel 85 oder 88 bekommen hat oder eine 92. Und wenn es eben nicht der Fall war, dann war das für den jeweiligen Publisher eine Vollkatastrophe. Und dieser Druck, der wurde quasi von oben nach unten durchdekliniert. Und der ist halt irgendwann beim Entwickler angekommen oder bei einem armen PR-Menschen, der sich dann ausholen musste. Und der ist bei mir auch als Redakteurin angekommen. Und das war eine sehr unangenehme Situation. Da hat man sich nach 2 Monaten wieder zusammengerauft. Da war natürlich dann eine Zeit lang irgendwie Eiszeit und irgendwie alle haben nicht mehr miteinander gesprochen und alles ganz furchtbar. Und dann irgendwann gab es dann wieder ein Friedensgespräch und alles war wieder cool, weil man ja auch wieder zusammenarbeiten musste. Da kam dann schon das nächste Spiel um die Ecke. Aber es hat seine Vor- und Nachteile. Ich bin eigentlich ganz froh, dass es das in dieser Form jetzt nie mehr so gibt tatsächlich. Also es wird zwar immer noch sehr, sehr viel zusammengearbeitet und die Grenzen zwischen Marketing, PR, Influencer-Marketing und all den Dingen, die sind natürlich total fließend und also jetzt als Profi sieht man natürlich, warum Artikel entstehen und wie sie entstehen und warum ein Video gemacht wird und zwar so und nicht anders und zu welchem Zeitpunkt und wie das von der zeitlichen Choreografie aussieht, dass das alles kein Zufall ist, das merkt man natürlich und dann kann man sich ja die ganzen Zusammenhänge auch heute noch zusammenreimen, das ist ja zum Teil ziemlich offensichtlich, aber toll ist es nicht tatsächlich. Aber ja. Mir ist auch klar, dass es sowas in allen möglichen journalistischen Bereichen gibt. Das ist in der Politik, Wirtschaft so nicht anders, wenn die Journalisten vom Spiegel oder von der Welt oder von der SZ im Regierungsflieger auf irgendeinem Bundeskanzlertrip sein wollen, dann hilft es auch, wenn man guten Draht hat zur Presseabteilung. Insofern, ja, also ich finde es immer schwierig, dieses Geben und Nehmen. Das ist sehr, 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 sehr unangenehm. Und ich habe seitdem ich quasi mein eigener Chef bin, in Anführungszeichen, habe ich auch immer versucht, mir da so viele Freiheiten wie möglich zu nehmen, weil das eine sehr unangenehme Situation ist, wenn du quasi so nah dran bist an einem Spiel oder an einer Firma. Das ist nicht gut.
Ja. Jetzt ist es ja so, wenn man Redakteurin ist oder Redakteur und dann kommt so ein Anruf von der PR, dann und die geht an den Chefredakteur und die Chefredakteurin, dann kann man sich als Redakteur noch denken, entweder, zum Vorgesetzten, ach Mensch, jetzt machst du mir hier Druck oder oh toll, dass du mich verteidigt hast. Man lagert das so ein bisschen aus, weil man kann ja nicht wirklich was machen. Jetzt warst du aber ab 2000 ja Chefredakteur in der PC Games. Erst quasi in Zusammenarbeit und dann ab, 2010 glaube ich, alleine, ne?
Genau.
Jetzt warst du ja quasi die Person, auf die die Leute zugekommen sind, wenn sie sich beschweren wollten. Wie hast du denn da versucht, diese Mitte zu wahren zwischen irgendwie, wie du ja auch gerade beschrieben hast, den Kontakt zu wahren zu der Industrie und zum anderen auch, weiß ich nicht, dein Team, deine Belegschaft zu schützen und vielleicht auch eine journalistische Integrität zu bewahren. Wie hast du das denn gemacht? Wie hast du das denn angestellt?
Wahnsinnig schwierig ist das tatsächlich in der Praxis, weil man will natürlich zum einen, dass die Kollegen einen möglichst guten Job machen und sich ein Spiel in aller Ruhe anschauen können. Aber mir ist es natürlich auch klar, und die sind ja natürlich auch nicht blöd, wenn man quasi ständig bei denen auf der Matte steht und nachfragt, ja, wie ist es denn und in welche Wertungsrichtung geht es denn und so. Das merkt auch der dümmste Redakteur irgendwann, dass es irgendwann mal ja nicht, dass es seine Gründe hat, wo man danach fragt, weil man in diesem ganz komischen Spannungsfeld ist zwischen Anzeigen, Verlagsleitung, Controlling und der eigenen Redaktion. Ich habe mir damals vorgenommen tatsächlich, und mir war das sehr, sehr wichtig, dass man die Redaktion schützt, dass man quasi auch nicht diesen ganzen Hässel, der jetzt von der Industrieseite kommt, nicht in die Redaktion durchschlägt. Was sich aber nur zum Teil tatsächlich vermeiden lässt, weil die kriegen das auch mit, dass es dann, weiß nicht, Krisengespräche gibt und irgendwelche großen Versammlungen und dass große Debatten stattfinden, ob man jetzt nicht an der Wertung was dreht, das haben wir zum Glück in den allermeisten Fällen verhindern können, aber dass zum Beispiel ein Test, eine Ausgabe später kommt, wo er dann nicht mehr so großen Schaden anrichtet, oder dass ein Publisher sagt, ganz ehrlich, wir haben das Gefühl, ihr versteht das Spiel nicht in seiner Genialität, wir ziehen die Testerlaubnis zurück. So, kannst natürlich nichts machen, das ist deren Produkt, deren IP, die haben darüber die Hoheit und können dann auch sagen, wir ziehen die Erlaubnis zurück und dann erscheint das Ding halt eine Ausgabe später. Alles sehr, sehr schwierig und sehr, 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 sehr unangenehm für alle Beteiligten tatsächlich. Und das in den Momenten macht es dann auch nicht wirklich Spaß tatsächlich. Zum Glück ist es dann, hat sich das alles ein bisschen beruhigt, weil sich die Strukturen bei den Publishern auch ein bisschen geändert haben in den letzten Jahren. Aber vor allem bei den langjährigen Leuten, die in der Branche waren, die wussten natürlich, welche Hebel sie in Bewegung setzen müssen, bei wem sie anrufen müssen, um da was rauszubringen.
Ich habe dann gerade im Hintergrund, glaube ich, eine künstliche Intelligenz gehört. Kann das sein?
Das kann gut sein. Das war, glaube ich, meine Uhr, die festgestellt hat, interessante Frage. Okay.
Ach so. Alles klar. Ja, ich danke für das Kompliment, liebe Uhr.
Sehr, sehr gerne.
Ich gebe mir hier das Beste ein.
Sehr gut. Ich habe hier alles ausgeschaltet, hier alle Smartphones, aber an die Uhr habe ich nicht gedacht.
Ach, das macht gar nichts. Aber kannst du dich noch in der Zeit, aber natürlich nur, wenn du das jetzt erzählen kannst und wenn das auch alles cool ist, ich will dich da jetzt hier nicht in irgendwelche Schwierigkeiten bringen, aber es wäre super spannend, mal zu hören. Gibt es da vielleicht ein Spiel oder so ein Release so in den Jahren deiner Chefredakteurszeit, das dir besonders Kopfschmerzen bereitet hat? Also so diese der Release, die Tests dazu, der Kontakt mit den Publishern. Ist da dir irgendwas in Erinnerung geblieben, wo du nachts heute noch schreiend manchmal denkst, oh Gott, war das furchtbar?
Da gibt's eigentlich eine ganze Menge. Am schwierigsten waren tatsächlich alle Peter Molyneux-Spiele. Wir hatten damals, haben uns auf einen Deal eingelassen, in dem wir gesagt haben, okay, wir begleiten die Entwicklung mit einem sogenannten Entwicklertagebuch. Da gab's dann jede Ausgabe so eine Seite, wo dann der, weiß gar nicht, der leitende Spieldesigner, der hat dann damals immer berichtet, was sie gerade arbeiten, an der KI oder an der Grafik oder an der Engine und so.
Bei welchem Spiel jetzt, oder ist das?
Bei Black and White.
Ah, ja.
Okay, Black and White war's, genau. Und das war ja damals eines der meisterwarteten Spiele ever. Und wir haben gedacht, naja, das läuft halt jetzt ein halbes Jahr und dann ist gut. Aber am Schluss, weiß gar nicht, wie viele Folgen es waren, 30, 40, das ging tatsächlich über Jahre. Alles ganz, ganz furchtbar. Und weil das Spiel einfach nicht fertig wurde.
Ach, der Deal war nicht zeitlich begrenzt, sondern bis das Spiel rauskommt.
Nee, wir konnten dann auch nicht mehr stoppen, weil dann wäre auch ein bisschen blöd gewesen, so nach, weiß nicht, 5, 6 Ausgaben, dann zu sagen, liebe Freunde, das Spiel ist zwar noch nicht da, aber wir stoppen jetzt mal das Entwicklertagebuch.
Ja.
Also wir konnten aus dieser Rolle auch nicht mehr raus. Und Molyneux, das ist natürlich den jungen Menschen heute nicht mehr so ein Begriff, aber das war damals Gott, also gefühlt. Ich weiß noch, der war einmal bei uns in der Redaktion zu Besuch, hat dieses Black and White vorgestellt, was ja damals KI-technisch irgendwie ganz, ganz toll sein sollte, und hat es vorgeführt, und dann ist der Raum aus allen Nähten geplatzt, weil der komplette Verlag hat sich Stühle organisiert und saß da wie auf einer Tribüne und hat da zugeguckt, wie quasi der Messias, der Spiele-Messias, ein Spiel präsentiert, und der ist halt leider auch sehr, sehr gut in seinen Präsentierfähigkeiten. Und ich habe damals gesagt, wenn der jetzt Aufnahmeanträge für eine Mickey-Maus-Partei verteilt hätte, er hätte eine Menge neue Mitglieder da buchen können, weil die Leute einfach so gebannt an seinen Lippen hingen. Das war ganz, ganz großartig. Habe ich in der Form danach auch nicht wieder erlebt, weil die meisten Entwickler sind ja auch sehr schüchtern tatsächlich. Die sind ja sehr, sehr zurückhaltend und sehr piano und finden es total unangenehm, wenn sie auf irgendeiner Bühne stehen müssen oder in Interviews, alle sehr, sehr piano. Aber der Herr Molyneux ist da sozusagen etwas outgoing.
Hattest du auch mit ihm mal so direkte Interaktion, so im Sinne von, also dass er quasi dich ganz persönlich, sag ich mal, verzaubert hat? Weil woran ich da denke, ist an diverse Podcasts, die ich in den letzten Jahren gehört habe, wo auch ältere Kolleginnen und Kollegen von Begegnungen mit Molyneux berichten und da auch wirklich dann, also wie, als wären sie dann einem Bann gewesen. Also ohne Witz dann sagen, der hat dann da einen Witz gemacht, über den habe ich gelacht, und dann dachte ich mir, also sagte die Person in dem Podcast, und dachte ich mir kurz nach dem Lachen, was bin ich eigentlich für ein Idiot, warum lache ich denn darüber? Und als wären die Leute wirklich in einem magischen Zauberbann, was mich als Zuhörer also wirklich erstaunen lässt, da frage ich mich natürlich, hattest du auch so eine direkte Begegnung mit ihm? Du hast vorhin, glaube ich, mal von einem Interview mit ihm erzählt.
Ja, wir hatten mehrere Termine tatsächlich, die waren ja damals in Guildford in der Nähe von London. Da hatten die ihre Firma, und da war ich auch ein paar Mal, und war natürlich auch dann hier mal Mittagessen und dann irgendwie große Präsentationen, all die Dinge. Und der Kollege hatte einfach ein brutales Charisma. Also dem kann man an sich auch nichts. Ja, du weißt, ich will nicht sagen, er lügt, aber er erzählt Dinge, von denen er glaubt, dass sie richtig sind. Und ich habe auch ein bisschen die Befürchtung, dass er daran glaubt, dass sie absolut korrekt sind. Aber er fügt halt immer noch so ein Schippchen dazu, wo man denkt, und meine Güte, jetzt wird die komplette Spielewelt sehr revolutioniert. War am Ende des Tages natürlich nicht so. Aber er ist wahnsinnig freundlich, wahnsinnig zuvorkommend, und kann wahnsinnig gute Geschichten erzählen, und ist dabei noch so, einfach charismatisch und freundlich. Und insofern, ich weiß nicht, was der inzwischen macht an Projekten, aber damals war der halt wirklich, das Maß aller Dinge in der Branche.
Ich habe zuletzt was gelesen mit einem NFT-Projekt, bin mir aber nicht ganz sicher.
Machen ja jetzt alle.
ja, das ist furchtbar. Richtig schlimm. Apropos richtig schlimm, guck mal, habe ich mir versehentlich eine Brücke gebaut. zumindest glaube ich, dass es eine Brücke ist, denn ich wollte hinaus auf deine letzten Jahre als Chefredakteurin. Mhm. Es klang jetzt bei mir schon so ein bisschen durch, so ab 2010 oder so auf diese Richtung hin, mit mehr Fokus auf die Zahlen, dass du auch mal mehr Managerin sein musstest. Und dann auch, wie du vorhin auch schon angerissen hast, dass du dann eigentlich dir dachtest, sollst wenigstens ein Jahr mal raus aus dieser Branche. Das sagt man ja nicht, wenn man kopfüber glücklich ist mit dem, was man da gerade so macht. Liege ich da richtig, oder wie ging es dir da so, und warum hast du nach so einer langen Zeit dann gesagt, tschüss, jetzt mal was ganz was anderes?
Die die Phase damals, das war 2014 tatsächlich, war ein sehr unangenehmes Jahr. Wir hatten damals mehrere Wechsel auf der Chefebene, also ganz verschiedene CEOs. Der Verlag wurde zwischenzeitlich, der Verkauf war mal zeitlang an der Börse. Und dadurch kamen auch komplett andere Eigentümer mit rein und mit anderen Schwerpunkten. Das war damals auch eine Phase, wo man nicht wirklich wusste, wie sich der ganze Markt entwickelt. Online mehr investieren, ja, nein. YouTube, ja, nein. Social Media, ja, nein. Das waren damals, also aus heutiger Sicht kann man natürlich leicht urteilen, aber das waren damals ja Wetten auf einzelne Geschäftsmodelle, wo sich der Markt hinentwickeln kann. Und man hatte gleichzeitig noch die Altlasten, Anführungszeichen, der Spielemagazine, des gedruckten Heftes, wo die Zahlen Monat für Monat zurückgingen. Das war ein Teufelskreis. Du verkaufst weniger, du druckst weniger, du bist an weniger Verkaufsstellen und verkaufst dann noch weniger. Und gleichzeitig haben sich dann große Publisher wie Ubisoft, Activision und so ja quasi aus dem Anzeigengeschäft verabschiedet. Und insofern wurde die finanzielle Situation immer ungemütlicher und das schlägt natürlich sehr, sehr mittelbar auf das Personal Setup durch, dass du in so einer Redaktion hast. Und dann musste man halt tatsächlich dann in dem Zeitraum wurden Magazine eingestellt. Man hat an den Seitenumfängen rumgeschraubt. War sehr unangenehm und es war dann eine Phase, wo dann auch der Verlag tatsächlich gesagt hat, hier wir haben sehr, sehr viele, sehr, sehr teure Mitarbeiter tatsächlich auch und mit denen hat man dann damals auch Gespräche geführt, wie das dann weitergehen kann. Es war so, wie soll man sagen, halb freiwillig, halb unfreiwillig. Das war einfach eine Phase, wo es innerhalb des Verlages dann eine ziemliche Unwucht gab. Und gleichzeitig mit mir sind auch eine Menge anderer Kollegen raus von anderen, also Chefredakteure, es waren bestimmt 3 oder 4 Chefredakteure, die damals raus sind zum gleichen Zeitpunkt. Und das war dann im November 2014, wo dann Schluss war tatsächlich, wo ich den Rechner runtergefahren habe. Und das war, ja, ich konnte mich da quasi ein halbes Jahr drauf vorbereiten, auf diesen Tag X, aber an meinem letzten Tag, als man dann nochmal irgendwie einmal rumgegangen ist zu den ganzen Kollegen, das war natürlich schon brutal emotional auch. Also da sind dann auch tatsächlich die Tränen geflossen, weil man hier 20 Jahre, also in dem Fall ein halbes Leben verbracht hat in der Firma. Das war schon sehr, 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 sehr schlimm tatsächlich. Aber ich bin jemand, der relativ schnell verdrängen kann und habe dann tatsächlich nur, weiß ich, eine Woche gebraucht und habe dann schon tatsächlich drüber nachgedacht, was ich jetzt nächstes mache. Und habe dann ja, aber mir auch erstmal ein bisschen Auszeit gönnt, weil die letzten Jahre waren dann schon sehr, sehr energiezehrend und anstrengend. Genau, und dann habe ich Anfang 2015 eine eigene Firma gegründet, wollte also quasi Webseiten bauen und Gameswirtschaft ist dann auch erst tatsächlich 2016 entstanden. Also es hat eine ganze Ecke gedauert, bis ich das Konzept hatte und all die Dinge. Das war sehr, sehr, hat eine Ecke gedauert und war anstrengend.
Die Idee zur Gameswirtschaft, also ein Branchenmagazin zu entwerfen und anzubieten, das sich um alles Mögliche rund um die deutsche Spielebranche dreht, war das eine Idee, die du da schon zu dem Zeitpunkt längere Zeit hattest? Oder meinst du mit Konzept? Ah, okay. Also, und wie bist du da vorgegangen? Hast du dir quasi so ganz strategisch angeguckt, was fehlt gerade und das beliefere ich mit diesem Konzept? Oder kommt das von woanders her, diese Idee? Weil da schließt sich ja auch ein Kreis, wenn ich so drüber nachdenke. Ah, okay, gut, ja.
Es war tatsächlich zum einen das Gefühl, dass ein entsprechendes Objekt auf dem Markt fehlt.
Ja.
Weil das bis zu dem Zeitpunkt keiner so wirklich gemacht hat. Es gab zwar B2B-Magazine, die gab es zwar gedruckt und online, aber die waren schon sehr, sehr speziell auf diese doch recht kleine Branche ausgerichtet und ich habe von Anfang an relativ breiten Fokus gehabt auf die Branche, also nicht nur quasi Personalien und all die Dinge, die damit zusammenhängen und produktbezogen, sondern ein bisschen weiter gefasst und Tatsächlich bin ich mit dem Konzept damals auch zu verschiedenen Leuten gegangen, mit denen ich das hätte zusammen aufbauen können. Die haben aber nicht wirklich dran geglaubt, tatsächlich. Es gab also verschiedene Verlage und verschiedene Leute aus der Branche, denen ich das gezeigt habe. Da hieß es auch noch anders und hatte auch noch einen sehr viel spitzeren Fokus auf B2B und hatte auch ein anderes Geschäftsmodell tatsächlich auch. Aber dazu muss man wissen, dass die deutsche Branche sehr, sehr klein ist. Ja, du hast im Kern bei Entwicklern, Publishern 10.000 Leute, davon die Hälfte englischsprachig. Und insofern ist von Anfang an quasi ein Modell wie zum Beispiel eine Paywall oder Crowdfunding oder Patreon, Abo-Modell und sowas. Das wollte ich von Anfang an nicht machen oder konnte ich auch nicht machen, weil ich mich nicht in der Abhängigkeit von einigen wenigen Großkunden begeben wollte. Mhm. Bedeutet, wenn ich das gemacht hätte, dann hätte ich über, jetzt um ein Beispiel zu nennen, quasi Abo-Gebühren von Ubisoft gehabt, von Ubisoft-Mitarbeitern, hätte aber gleichzeitig über deren Produkte berichten müssen, wollen, dürfen. Schwierige Konstellation. Ja. Das heißt, ich wollte eine gewisse Unabhängigkeit haben und das ging nur, indem man sagt, man macht eine reichweitenbasierte, werbefinanzierte Geschichte und erkauft sich damit in Anführungszeichen quasi die redaktionelle Unabhängigkeit, damit man von niemandem abhängig ist und sich von niemandem quasi reinreden lässt. Und de facto ist es de facto nach wie vor so. Ich bin da niemandem Rechenschaft schuldig, bin komplett unabhängig, habe keine Investoren dabei. Und insofern kann ich völlig frei entscheiden, über was ich berichte, wann ich berichte und in welchem Umfang. Und das ist ein großes Glück.
Also das heißt, auch die Anzeigen, die du da schaltest, die sind dann auch gezielt nicht aus dem Umfeld der Spieleentwicklung?
Doch, doch, doch. Also es ist schon so, dass Entwickler, Publisher zum Beispiel Stellenanzeigen buchen oder Advertorials, was natürlich alles super sauber gekennzeichnet ist. Aber das Geschäftsmodell ist ein bunter Strauß an verschiedenen Einkommensströmen, sage ich mal. Also es ist zum einen klassische Werbung, es ist Affiliate-Umsätze. Also das sind im Wesentlichen die beiden größten Posten. Aber da ist keiner dabei, wo ich jetzt sage, da müsste ich jetzt speziell in irgendeiner Form Rücksicht nehmen, sondern das ist ein sehr, sehr breites Feld an Anzeigenformaten und an Werbung und Affiliate. Und insofern muss ich dann sozusagen nicht auf Abokunden Rücksicht nehmen. Das ist nämlich das Problem bei klassischen B2B-Magazinen, egal in welcher Branche. Du hast einige wenige Großkunden, die Anzeigen schalten und auf die musst du Rücksicht nehmen. Und das ist eben in dem Fall nicht so. Und das will ich mir auch dringend beibehalten, dass man da nicht bestimmte Anzeigenkunden oder Abonnenten hat, die erwarten, dass du über ihr Produkt berichtest. Schwierig tatsächlich, weil eben die Branche so klein ist. Also du hast ja nur in Deutschland, weiß nicht, 500-600 Firmen und davon würden potenziell maximal 100 überhaupt Geld in die Hand nehmen für eine Stellenanzeige oder so. Also es ist sehr, sehr, sehr kompakt und insofern muss man sich das Geschäftsmodell schon sehr genau überlegen. Das ist beim Crowdfunding-basierten Podcast zum Beispiel oder beim B2C-Magazin, wie bei einer GameStar zum Beispiel, ist das komplett anderes Modell.
Was mir gar nicht so klar ist, ich weiß nicht, vielleicht habe ich peinlicherweise irgendeinen Button übersehen, der mir das beantworten würde, aber ich habe es einfach nicht rausgefunden. Gibt es da eigentlich ein Redaktionsteam oder machst du das komplett alleine?
Gameswirtschaft ist im Wesentlichen fast ich alleine tatsächlich. Ich habe ein bisschen Zuarbeiter für so Standardsachen, aber tatsächlich habe ich mir schon ewig vorgenommen, aber ich habe es dann immer wieder auf die lange Bank geschoben, dass ich hier Leute dazu nehme. Das wird aber in diesem Jahr definitiv der Fall sein, weil viele Themen ein bisschen unter den Tisch fallen, die ich gerne abdecken wollen würde. Und ich habe mich ein bisschen gescheut, tatsächlich, um auch wieder den Bogen zu schlagen, da groß Leute einzustellen oder groß Aufträge rauszugeben, weil ich dann wieder sehr viel mit Verwaltung, Redigieren, Gehaltsabrechnungen und all den Dingen beschäftigt wäre, was ich eigentlich nicht mehr machen wollte. Und jetzt ist es so, dass ich mich eigentlich schon sehr stark aufs Produkt also auf den Inhalt und die Technik und Social Media und SEO und all die Dinge fokussieren kann. Und das macht mir am meisten Spaß tatsächlich. Also da habe ich wirklich große Freude daran, dass ich mich da nur um dieses eine Produkt kümmern kann. Ich habe auch sonst anderweitig keine externen Aufträge und keine Magazine, für die ich groß was schreibe, sondern ja, kann mich da voll auf dieses Projekt fokussieren und macht Spaß.
Das heißt, das trägt sich jetzt tatsächlich von alleine. Also du kannst quasi,
ja, klar.
Das ist ja, also ich finde das also nicht nur nicht klar, sondern auch ganz schön beeindruckend, ehrlich gesagt. Also das ist ja, also ich glaube, es gibt viele Menschen, die würden sagen, jetzt in den 2010er Jahren nochmal ein Online-Magazin mit reichweitenbasierter Finanzierung aufzubauen, grenzt schon so ein bisschen an, weiß ich nicht, an also du weißt, was ich meine, das ist ja schon der Knaller eigentlich. Und dass das dann funktioniert, wie lange hat das denn, wenn ich fragen darf, gedauert, ja, bis das sich dann getragen hat?
Das erste halbe Jahr war insofern schwierig, weil ja, da wirklich der Fokus war, kann ich ja sagen, ich war da sehr nah dran am Games-Markt, der ja, quasi ja, in der Branche, ich weiß nicht, seit Jahrzehnten schon existiert und sehr, sehr stark auf wirklich deutschsprachige Branche, sehr stark B2B, sehr viel Personalien, produktbezogen und so weiter arbeitet. Aber da hatte ich von Anfang an das Gefühl, dieser Markt ist eben zu klein. Und die Idee war von vornherein, diesen ganzen wirtschaftlichen Bereich zu kombinieren mit Verbraucherthemen, weil alles ja aufeinander einzahlt und wechselseitige Beziehungen hat. Beispiel Gamescom, das ist für den Handel ja, und für die Branche genauso relevant wie für den Endverbraucher. Influencer-Marketing, genau das Gleiche, E-Sport, Wirtschaft, Gamesförderung, Spieleentwicklung in Deutschland, das sind lauter Dinge, die auch für den Endverbraucher relevant sind, und deswegen war auch das Thema Social Media von Anfang an so wichtig. Und jetzt spätestens mit den neuen Konsolen, also PlayStation 5, Xbox Series X, war die Verbindung zwischen Endverbraucher und der Branche an und für sich quasi augenscheinlich, weil die Dinger sind einfach nicht zu haben, und da helfen mir natürlich meine, ich will es kaum sagen, aber meine jahrzehntelange Kontakte in den Handel und zu den Publishern, um halt tatsächlich die Informationen zu bekommen, um dann journalistisch sauber das Ganze aufzuarbeiten. Mhm. Und damit erreicht man natürlich viel, viel, viel mehr Leute als ja, nur jetzt die Branche alleine.
Ja.
Die wäre tatsächlich zu klein. Also ich habe mir das am Anfang tatsächlich in einem großen Plan mal durchgerechnet. Natürlich könnte man das mit, weiß nicht, vielleicht 500 zahlende Abonnenten oder so vielleicht tragfähig gestalten,
ja,
aber ich wollte von Anfang an, dass die Inhalte sehr, sehr breit gestreut sind, eine große Reichweite haben und dann halt von viel mehr Leuten tatsächlich abgerufen und gelesen werden, und das hat sich eigentlich von Anfang an ausgezahlt. Und kostendeckend war es eigentlich schon im Jahr 2 tatsächlich. Also man hätte zu dem Zeitpunkt schon gut von leben können tatsächlich. Damals hatte ich aber auch noch viel externe Aufträge als freie Autorin. Das habe ich aber nach und nach zurückgebaut. Und jetzt seit, weiß nicht, 2019, macht es finanziell auch Spaß, muss man sagen. Und jetzt im letzten Jahr war es natürlich total brutal mit dem ganzen PS5-Zirkus.
Ja, ja.
Das war völlig out of this world, quasi wie so eine Fußball-Weltmeisterschaft für einen Kicker.
Ja.
Da ist irgendwie alles eskaliert. Und insofern war natürlich letztes Jahr das Beste bislang. Weiß nicht, ob man das nochmal so schnell wiederholen kann. Aber da ist alles zusammengekommen. Und ja, mal gucken, jetzt ist Jahr 2022 ist auch schon wieder sehr gut angelaufen, und insofern brauche ich da zeitnah Unterstützung.
Ja, ich habe noch eine Frage zu der Themenakquise, und zwar, du hast ja schon gesagt, du wählst natürlich auch Themen auch aus, weil das für dich auch wirtschaftlich, aber auch inhaltlich interessant ist, die eine große Reichweite mit sich bringen, also naturgemäß schon mal viele Menschen interessiert, aber es sind ja auch wahnsinnig viele Rubriken, die du da bespielst. Also ich habe es hier gerade vor mir, Nachrichten, Politik, Wirtschaft, Sport, Marketing, PR, und dann gibt es noch eine Kolumnenspalte. Wie wählst du aus? Sitzt du dann frühs vor deinem, weiß ich nicht, Newscatcher und suchst dann die spannenden Dinge raus? Wie gehst du da vor?
Ich habe tatsächlich auf einem Zweitmonitor den ganzen Tag Twitter laufen und den Posteingang. Und ich habe natürlich nachdem es Genswirtschaft ja jetzt schon 6 Jahre gibt fast, den großen Vorteil, dass die Leute inzwischen bewusst auf mich zukommen. Das heißt, wenn in Deutschland eine Firma verkauft wird an einen internationalen Publisher oder wenn es eine spannende Personalie gibt oder auch bei kritischen Themen, also Stichwort Krisen-PR, da kommen die Leute normalerweise schon weit im Vorfeld auf mich zu und sagen dann, pass auf, wir wollen im nächsten Monat bekannt geben, dass unsere Firma verkauft wird an so und so. Und wir können dann im Vorfeld schon die ganzen Interviews machen und all die Dinge. Also es fliegt inzwischen auch schon sehr viel zu, muss man dankenswerterweise sagen. Aber viel ist tatsächlich ganz klassisches Handwerk. Also morgens quasi die US-Medien, UK-Medien durchgucken, was passiert ist über Nacht. Und ganzen Pressemitteilungen angucken. Macht mir aber tatsächlich auch Spaß, muss ich sagen. Ja. Also ich empfinde das nicht als Belastung. Was ein bisschen ätzend ist, sind tatsächlich so, weiß ich, so Listen und sowas, das mache ich nicht so gerne, und Auswertungen. Aber ich habe ja quasi in meiner Printzeit auch den Umgang jetzt mit InDesign und anderen Layout-Programmen gelernt, was mir jetzt zugutekommt, zum Beispiel bei der Erstellung von Infografiken. Das ist ja auch so ein Signature-Move, vorher keiner gemacht hat und inzwischen, 300-400 Infografiken entstanden, zu allen möglichen Themen, zu Marktanteilen und zu den größten Spielestudios und so. Die werden natürlich oft geteilt, eignen sich super für Social Media. Ja. Das sind lauter solche Sachen, die vorher nicht gemacht wurden und was sehr, sehr gut funktioniert und das will ich auch weiterhin einfach anbieten.
Ach, jetzt weiß ich auch. Also ich hätte dir im Dezember 2020 mal eine Mail schreiben müssen. Und weißt du, warum Dezember 2020? Ahnst du vielleicht schon, worauf ich anspiele? Vielleicht aber auch nicht. Ich sag einfach mal. Seit Dezember 2020 frage ich mich eine Sache. Und zwar, warum ist bei Gameswirtschaft nie eine Meldung zu einem Report erschienen, den ich im Dezember 2020 bei GameStar veröffentlicht habe? Weil, nämlich Folgendes. In diesem Report ging es um einen ganz großen, einen Inside-Reportage über Arbeitsbedingungen und vor allem im Hinblick auf Crunch, aber auch Sexismus und Mobbing bei The Delic. Und das war ein ganz, ganz großer Report, den ich geschrieben habe. Und da habe ich mit vielen, vielen betroffenen ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gesprochen. Und das Ding hat durchaus Wellen geschlagen. Aber es ist nie bei Gameswirtschaft aufgetaucht. Und ich habe geguckt, auch zuletzt hast du ja zu einem ganz aktuellen Anlass im Februar diesen Jahres eine Kolumne geschrieben über die französische Übernahme von The Delic. Und auch da war kein Wort über diesen Report. Jetzt habe ich mich gefragt.
War aber verlinkt.
Hat sie das wirklich? Ach, ja. Guck mal, dann war das mein Fehler. Aber okay, immerhin da. Aber ich habe mich nämlich gefragt im Dezember.
Ja.
Was war denn da los? Also hast du das übersehen oder hast du ganz bewusst gesagt, nee, das ist jetzt, das lassen wir mal raus?
Nee, also ich würde für mich in Anspruch nehmen, dass ich tatsächlich keine unangenehmen Themen rauslasse. Also um jetzt auch mal aus dem Nähkästchen zu plaudern, ich bin auch nicht Mitglied im Branchenverband, weil ich das für keine gute Idee halte, wenn man als Journalist Mitglied ist, was man ja sein könnte, im quasi in Anführungszeichen Lobbyverband oder so. Und habe auch tatsächlich in den letzten Jahren immer wieder so unschöne Themen in der Branche berichtet. Das sei es bei Crytek damals die finanzielle Unwucht oder bei Good Game Studios, als die 2016 hier irgendwie hunderte Leute rausgeworfen haben. Das ist ja endlos. Also was da in der Branche nicht toll gelaufen ist. Also momentan finde ich es ist wieder ganz okay. Aber es gab ja eine Phase, da gab es ja wirklich hinreichend Grund, um nicht auf diese Branche stolz zu sein. Und das, was du damals geschrieben hast, ich hatte das tatsächlich wahrgenommen, tatsächlich war aber GameStar Plus, kann es sein?
Ja, richtig, genau. Ja, da habe ich auch überlegt, ob es daran lag, dass es quasi hinter der Paywall war.
Naja, der Punkt ist natürlich, das ist ja genau der Grund, warum ich damals keine Paywall wollte. Ich glaube, dass der Artikel deutlich mehr Resonanz auch geschlagen hätte, wenn er nicht hinter der Paywall wäre. Ich merke das auch ganz oft bei anderen Artikeln, wo ich mir denke, das ist ja echt schade, auch bei Interviews und so, dass die nur für die zahlende Kundschaft reserviert sind. Und ich ertappe mich dann immer dabei, dass ich diese Paywall-Aufforderungen, egal ob das ein Spiegel Online ist oder Die Welt oder SZ, wo auch immer, dass mich das immer total ärgert. Und dass ich es immer total schade finde, dass sehr, sehr interessante Interviews Interviews da dahinter versteckt sind. Und deswegen habe ich bei Genswirtschaft gesagt, ich hau alles raus. Ist mir völlig egal. Ja. Alles free for all, weil ich weiß nicht, wer das mal gesagt hat, mit Reichweite kommt Reichtum. Das ist zwar gelogen, aber es hilft auf jeden Fall bei der Verbreitung von Inhalten. Aber um auf deinen Punkt nochmal zurückzukommen, also ich habe da, also ich würde für mich in Anspruch nehmen, also da nie quasi irgendeine Art von Rücksicht genommen auf quasi Befindlichkeiten von einzelnen Studios oder Personen, weil wenn man damit anfängt, dann wird es total schwierig. Ja. Also dann kann man es eigentlich auch gleich sein lassen. Also ja. Ich meine, man könnte ein Branchenmagazin ganz wunderbar auch betreiben, indem man quasi nur die schönen Dinge des Lebens beleuchtet, nur Pressemitteilungen und sowas. Aber das macht keinen Spaß. Also das hilft auch nicht weiter. Und es gibt in der Branche dann wirklich ganz viele Dinge, die man kritisch sehen muss. Lootboxen, NFTs, Förderung ist ja jetzt auch nicht irgendwie alles Gold, was glänzt. Insofern, man muss da schon bei ganz vielen Themen sehr genau hingucken und dann auch auf Fehlentwicklungen hinweisen. Und die gibt es natürlich auch in der deutschen Branche. Also ja. Die ist ja nicht sakrosankt.
Ja, im Gegenteil. Und deswegen bin ich auch so froh. Ich bin richtig froh, dass ich dich jetzt mal fragen konnte, weil ich will auch um Gottes Willen nicht, dass das jetzt klingt, als wäre ich jetzt hier irgendwie der gekränkte Autor, weißt du, dass ich denke, mein Gott, warum ging das denn nicht?
Das habe ich auch wahrgenommen.
Ja, genau. Warum ging das denn nicht um die Welt oder so? Sondern also ich habe halt gemerkt bei dieser Reportage, davon abgesehen, dass das Thema halt super relevant ist, dass mir da auch richtig, also Widerstände entgegengebraust sind aus Seiten der Industrie, wo ich mir dachte, boah, da scheine ich ja hier irgendwas getroffen zu haben.
Auch von anderen Studios?
Ja, tatsächlich, genau. Also da gab es eine harte Resonanz, also mein E-Mail-Postfach, mein Gott. Aber das ist ja, dann habe ich ja umso mehr gemerkt, okay, das war offenbar gute Arbeit und gut, dass sich die Menschen da den Mut genommen haben, mit mir zu sprechen. Das ist ja wirklich toll. Und dann dachte ich mir eben, oh, was ist denn los mit dieser Branche? Es landet nicht bei Genswirtschaft. Hängt das da irgendwie zusammen? Und ich kannte dich ja auch noch gar nicht. Und deswegen war ich jetzt so gespannt, mal mit dir drüber zu sprechen. Aber jetzt sehe ich das tatsächlich. Jetzt kann ich das viel besser einordnen.
Tatsächlich braucht man dann manchmal auch so einfach so einen Schubser, dass man dann auch nochmal auf ein Thema aufmerksam gemacht wird. Aber ich kann es insofern nachfühlen, weil so diese Attacken gegenüber einzelnen Studios, also wenn man da auch ein bisschen nachbohrt, ich finde, dass die Branche, wie soll man es formulieren, nicht besonders kritikfähig ist.
Ja.
Und gefühlt wird auch immer sofort der Bündnisfall ausgerufen, wenn sich da jemand ungerecht behandelt fühlt, dann ist man immer gleich immer, wenn ich sagen Verräter, aber da kommt wieder dieses, wir hocken alle im gleichen Boot.
Ja.
Und ich finde, für einen Journalisten ist es sehr, 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 sehr problematisch, wenn man sich quasi der Branche zugehörig fühlt, weil man dann halt tatsächlich nicht mehr völlig frei über und unabhängig über ein Thema berichten kann. Und es passieren da tatsächlich sehr viele Dinge. Ich meine, mir passiert es auch oft, dass ich irgendwelche Hinweise kriege aus der Branche oder anrufe und dann wird eine Stunde lang quasi aus dem Nähkästchen geplaudert und dann denke ich mir auch, boah, alter Schwede, da wird es dann aber auch schon langsam justiziabel. Muss man das jetzt, muss man diese Geschichte, die eigentlich nur sehr wenige Menschen betrifft, jetzt so aufplustern, dass das quasi für eine ganze Branche stellvertretend steht. Aber ich finde, dass man tatsächlich explizit auch in der deutschsprachigen Branche sehr genau hingucken muss, was da passiert. Und das passiert eben sehr selten. Also ich sehe es tatsächlich bei dem Podcast passiert das und es passiert bei der GameStar. Und wenn es irgendwelche Dinge gibt, die so einen wirtschaftlichen Touch haben, dann taucht es auch bei Gameswitch oft auf, tatsächlich. Aber manchmal muss man da tatsächlich noch mal ein bisschen nachhelfen, damit es dann auf dem Schirm erscheint.
Ja. Also ich, wie gesagt, auch super wertvoll einfach zu wissen, dass man dir auch eine E-Mail schreiben kann und sagen kann, hier, guck mal, ist ja alles unverbindlich, aber schau mal, was hältst du davon? Das finde ich cool und ist auch überhaupt ein spannendes Thema, aber das führt zu weit. Aber insgesamt auch, in Deutschland fehlt einfach die Tradition des investigativen Spielejournalismus quasi. Und dadurch kommen ja auch diese harten Reaktionen dann überhaupt erst zustande, Stelle, weil man kennt es halt nicht. Da fragen sich dann die Leute, ja, was will er denn jetzt hier? Warum, was wirbelt er denn jetzt hier Staub auf und sowas? Also das ist, aber das ist nochmal ein großes Thema für sich. Ich will zum Ende unseres Gesprächs, weil wir sind schon über der Zeit und ich will hier, wie gesagt, nicht deinen Tag da wegnutzen, aber ich will nochmal ganz kurz zum Ende auf einen Satz zurückkommen, den du vor vielen, vielen Stunden gefühlt gesagt hast. Und zwar hast du gesagt, als wir noch zu Beginn unseres Gesprächs waren, im Hinblick auf deine Zeit nach deiner Arbeit als Chefredakteurin, ich kann es nicht mehr sehen. Also Spielebranche, es reicht. Und jetzt frage ich mich natürlich, wie geht's dir denn heute so? Du bist jetzt wieder mitten im Branchensattel quasi. Du arbeitest wieder im Spielejournalismus, du betreibst Gameswirtschaft. Wie geht's dir denn heute? Ist es denn, wie guckst du heute auf die Branche, auf deine Arbeit selbst? Wie fühlst du dich damit so?
Natürlich wiederholen sich die Dinge. Ja. Ich habe ja zum Beispiel auf der Webseite auch diesen PlayStation 5-Ticker, der von Montag bis Freitag befüllt wird. Da ist man natürlich zwangsläufig in einer gewissen, wie soll man sagen, in einem gewissen Hamsterrad. Aber es passiert in der Branche so viel Tolles und so viel Überraschendes gerade momentan, dass es wirklich Spaß macht. Also so Dinge wie Microsoft kauft Activision Blizzard oder so, das ist natürlich eine Goldgrube an als Thema. Das wäre vor ein paar Jahren undenkbar gewesen. Und macht riesen Spaß, sich mit diesen ganzen Zusammenhängen zu beschäftigen. Tatsächlich ist es aber so, jetzt privat, da habe ich für mich entschieden, dass ich mir nur die Spiele anschaue und auch durchspiele, die ein gewisses Ende auch haben. Also die Anfang haben und Ende haben. Also ich bin total anfällig für so Open-World-Rollenspiele oder sowas, wo man hunderte Stunden zubringen kann. Da wäre ich, glaube ich, verloren, weil ich dann kein Ende kenne. Aber so Sachen wie jetzt ein Last of Us oder ein Ratchet & Clank jetzt zuletzt oder ein Cyberpunk oder jetzt Horizon Forbidden West, das sind so Sachen, die haben Anfang und Ende. Und die kann ich gut in, weiß nicht, 30, 40 Stunden durchspielen und dann ist auch wieder gut.
Ja.
Und dann bin ich wieder auf dem aktuellen Stand der Dinge und kann mitreden. Und das macht mir auch tatsächlich viel, viel Spaß. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt große Motivation hätte, quasi in diese Preview-Review-Schleife wieder reinzukommen, wo du dir ganz viele Sachen angucken musst. Und auch viele Sachen, die jetzt nicht wirklich so super toll sind, sondern ich gucke sehr gezielt nach Titeln, die ich mir in meiner Anführungszeichen Freizeit angucke und die ich mir dann so mit halb professionellem Auge dann auch anschaue. Aber ich habe tatsächlich immer noch große Lust auf das Thema, auf die Branche, auf die Menschen. Und das Feedback, das ich auch aus der Branche kriege und auch von den Lesern, das motiviert mich auch total. Es ist natürlich auch gerade bei den Kolumnen öfter mal auch Kritik dabei. Das ist aber völlig okay und völlig normal. Ja. Und bin auch kein Böse, sondern freue mich dann über Konstruktives. Und insofern, es kommt hier in Gameswirtschaft, kommt also wörtlich, buchstäblich das zusammen, was ich eigentlich seit jetzt 40 Jahren beruflich mache und auch weiterhin machen will. Also Games plus Wirtschaft ist genau mein Ding. Ich wollte nie was anderes und das eskaliert in dieser Webseite und für alle anderen Dinge, weil ich vorhin sagte Baumarkt, ich bin ja so eine alte Gartentante, die gerne in Rindenmulch wühlt, das mache ich gerne am Wochenende und unter der Woche voller Fokus auf Gameswirtschaft.
Schön. Jetzt muss ich doch noch eine Sache, muss ich noch sagen. Ganz kurz zu dem Namen. Gameswirtschaft. Weißt du, was mich die ganze Zeit irritiert hat, seit es das Ding 2016 gibt? Wir kommen ja beide aus demselben Sprachraum, sage ich mal. Ich kenne Wirtschaft in erster Linie als den Ort, wo man Schnitzel isst und Bier trinkt. Ohne Witz. Und als ich zum ersten Mal die Meldung gelesen habe, Gameswirtschaft existierte, dachte ich, das ist so eine Metapher von: Wir sitzen hier gemütlich zusammen und besprechen über die Spiele oder was. Und ich, jedes Mal bin ich irritiert. Da muss ich dich doch noch mal kurz fragen. Hattest du den Gedanken auch schon mal? Kam dir das schon mal?
Tatsächlich am Anfang nicht, aber als ich den Namen quasi damals angemeldet habe und publik gemacht habe, da gab es natürlich dann auch Verballhornungen aus der Branche mit lustigen Bierkrügen.
Ja.
Da habe ich dann gemerkt, okay, könnte man auch so quasi interpretieren. Aber
zu spät.
Zu spät, ja. Aber de facto, ich hatte ja damals, wie es halt so ist, wenn man so ein Projekt anfängt, da hat man ein ganzes Flipchart voll mit verschiedenen tollen Namen und checkt ihr dann alle beim Deutschen Patent- und Markenamt, ob es die schon gibt und stellt fest, 99% ja, ist alles schon registriert und die Domains gibt es auch nicht. Und jetzt in dem Fall war halt der große Vorteil, dass es selbsterklärend ist. Dass man, das gibt ja auch andere B2B-Magazine wie Absatzwirtschaft und Textilwirtschaft und solche Dinge. Also das hat eine gewisse Tradition und das ja war insofern da selbsterklärend und ein großes Glück, dass es damals noch alles frei war von den Domains und so und von Twitter und Facebook und was der Henker war. Und insofern Zufall, die Idee hat tatsächlich mein Mann, weil der auch auf der Flipchart geguckt hatte und dann, ich bin ja immer sehr wortspiellastig unterwegs und ich habe die ganzen Begriffe und Namen dann erklären müssen, was sich dann dahinter verbirgt. Ah. Und dann hat er gesagt, boah, es ist alles verkopft. Alter Schwede, nenn's doch einfach, mach's doch total simpel, nenn's doch einfach Gameswirtschaft. Und dann, ja, so ist es dann entstanden. Und ja, und manchmal wird es noch verwechselt mit dem Branchenverband. Das passiert manchmal, dass es dann heißt, die deutsche Gameswirtschaft sagt. Aber das lässt sich dann meistens schnell auflösen. Aber ansonsten bin ich da sehr happy mit dem Wording.
Ja, ich finde es auch schön. Es ist ja auch vor allem eine gemütliche Assoziation, Gameswirtschaft. So. Selbst wenn man es falsch versteht, ist es immer noch positiv. Toll. Toll. Du, wir sind am Ende unseres Gesprächs angekommen. Ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass du dir Zeit genommen hast. Und ich konnte jetzt endlich mit diesem Namen, den ich jetzt so viele Jahre immer wieder gelesen habe, auch meine Stimme und ein Gespräch verbinden. Das ist richtig schön.
Das freut mich auch. Vielen lieben Dank. Schön.
Ja, ich wünsche dir alles Gute, ne? Und wer weiß, danke, vielleicht hören wir uns eines Tages wieder und dann gucken wir, wie es Gameswirtschaft dann geht.
Ja, hoffentlich auch mal auf eine Messe oder so, ne?
Wird immer wieder eines Zeit. Tages geht's wieder. Okay, ich winke dir zu.
Ich danke dir ganz herzlich für die Einladung.
Ja, bitte. Tschüss.
Tschüss.
Also, habt ihr das auch gehört da draußen? Wie schnell Petra plötzlich abgezischt ist? Ich weiß gar nicht, was da los war. Ich habe mir das jetzt nochmal angehört, hier quasi im Schnitt, wenn ich die ganzen Gesprächsfetzen zusammenfüge und habe mir dann gedacht, huch, sie klang da ganz schön hektisch am Ende. Wir haben dann aber eigentlich tatsächlich noch kurz gesprochen nach Ende der Aufnahme. Naja, ich hoffe, ihr geht's gut und mir auch. Nee, mir geht's gut, kann ich euch auch so verraten. Also, es war ein schönes Gespräch. Ich danke noch einmal Petra, die dort draußen irgendwo gerade in Hochgeschwindigkeiten unterwegs ist, für dieses wirklich tolle Gespräch. Und ich danke euch da draußen fürs Zuhören und möchte euch daran erinnern, dass es die Möglichkeit gibt, Okay Cool nicht nur mit euren lieben Gedanken zu unterstützen, sondern auch mit barer Münze. Auf Steady könnt ihr Okay Cool unterstützen, mit knapp 5 Euro zum Beispiel. Dann bekommt ihr als Dankeschön nicht nur wohlig warme Gefühle in der Bauch- und Herzgegend, sondern auch Premium-Podcast. Jeden Freitag gibt es besondere Formate, in denen ich zum Beispiel Klassiker wie zuletzt Gothic 1 oder bald auch Hollow Knight nachhole und mit Gästen bespreche. Es gibt Rechercheformate, es gibt ganz viele andere tolle Dinge, die dort passieren und geschehen. Schaut euch einfach mal die Steady-Seite an, die ist verlinkt in der Folgenbeschreibung. Und bewerft auch sonst diesen Podcast großzügig mit Sternen, als wärt ihr ein Stern, du Level 3 und würdet den Kampf eures Lebens führen. So, ich wünsche euch eine tolle Zeit. Wir hören uns spätestens, wann immer ihr es wollt. Und dann sage ich einfach mal gute Nacht.